Hi, liebe Diana und hallo, liebe Hörerinnen. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis, denn in diesem Monat bin ich nächste Woche gleich nochmal dran mit einer Folge rund um die Darmgesundheit, auf die ich jetzt ganz schon mal hinweisen würde. Denn Gast ist die Ernährungsmedizinerin und Proktologin Dr. Nicole Steenfahrt, die zusammen mit meiner Brigitte-Kollegin Dani Stohn unseren Darm-Balance-Kurs entwickelt hat. Und den kann man seit dieser Woche buchen, online. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Und wie gesagt, nächste Woche ist Frau Dr. Steenfahrt hier bei uns im Podcast. Seid also gern wieder dabei. Aber jetzt erstmal zur aktuellen Folge, denn heute spreche ich mit der Schriftstellerin Judith Kuckert. Sie hat vor einiger Zeit einen autofiktionalen Roman geschrieben, der sich damit befasst, wie die Nachrichtenlage, die uns umgibt, unser Leben eigentlich beeinflusst oder wie unsere Biografie darin eingebettet ist. Ich glaube, dieser Tage spüren wir alle, dass das irgendwie gegenseitig aufeinander wirkt. Also, gern reinhören und Gedanken tanken. Los geht's.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Judith Kuckert, Schriftstellerin einer ganzen Reihe von erfolgreichen Romanen, die ihr in den Shownotes findet natürlich. Ursprünglich aber ist sie Tänzerin und Choreografin. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, wie wir und unsere Lebensläufe, unsere Wahrnehmung der Welt verbunden sind mit der Nachrichtenlage, die uns umgibt. Inwiefern sie sogar unser Leben formt. Denn genau damit beschäftigt sich ihr Roman Die Welt zwischen den Nachrichten. Mich interessiert, ob sich unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum eigentlich ändert ab der Lebensmitte und was wir daraus machen. Willkommen, Frau Kuckert.
Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo. Frau Kuckert, dieser Roman ist autofiktional, das heißt Sie oder das literarische Ich verorten und verbinden sich und Ihre Biografie immer wieder mit und in der jeweiligen Nachrichtenlage. Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie vor allem zu diesem Buch vielleicht auch deshalb unheimlich viele Rückmeldungen erhalten haben. In welcher Form? Und was glauben Sie, warum war das so?
Bei den Lesungen gibt es ganz extreme Begegnungen, die eigentlich immer damit beginnen, dass die Frauen, die zu mir kommen, mir sagen, ich bin 10 Jahre älter als Sie, ich bin so alt wie Sie oder ich bin 10 Jahre jünger als Sie. Die ganz Jungen sagen dazu nichts. Und dann sich versuchen sogar zu setzen und dann das machen, wo ich gehofft habe, auch dass dieser Roman Auslöser dafür ist. Sie fangen an, ihre eigenen Geschichten anhand dieser kleinen Pfosten, die ich eingeschlagen habe, zu erzählen.
Ja, und warum haben Sie das gehofft?
Oh, weil das ist aber, das hat eigentlich einen ganz egoistischen Grund. Ich finde das so schade, eben weil ich vom Theater komme und extrem auf Team und gemeinsam arbeiten und Gegenwart gemeinsam erleben angewiesen bin und auch dran gewöhnt bin, finde ich das Arbeiten am Schreibtisch und so ein Roman dauert ja immer so, in meinem Fall 2, 3, manchmal 4 Jahre, finde ich das Arbeiten am Schreibtisch sehr einsam und monologisch. Mhm. Und in dem Moment, wo ein Buch so Dialog anstößt, finde ich das einfach großartig. Und nicht nur irgendwie, oh, Sie haben es schön formuliert und die
genau,
Szene,
genau. Mhm.
Sondern darum geht's nicht, sondern einmal ein Dialog mit mir und dann auch ein Dialog bei den Leuten, die lesen, mit sich selbst. Und das finde ich irgendwie sehr schön.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das eine ist sozusagen Ihre Perspektive als Schreibende, die sagt, oh, endlich Austausch, ne? Also ich brauche das auch. Und das andere ist ja, was ist der Wunsch, den die anderen haben? Und was steht da wohl dahinter?
Ich denke, dass es einfacher ist, sich einer Fremden anzuvertrauen, als mit den Menschen, mit denen man täglich verkehrt. Also die haben sowieso ein festes Bild. Wenn jemand zu mir kommt, habe ich überhaupt kein Bild von ihm oder von ihr. Und es gibt so eine Chance, das, was man erlebt hat, noch einmal schon entlang der Spur der Erinnerung, aber doch noch einmal neu zu erzählen, weil es nicht sofort von mir einen Widerspruch gibt, dass er, nee, das war aber 1986, nee, da hast du aber das und das und mit deinen Kindern war das auch anders. Und das Irre ist, die Leute verwandeln das ganz schnell auch in Erzählungen, nicht in biografisches Plappern, sondern sie kriegen so einen Erzählduktus, der mich sehr erstaunt.
Ja, das ist interessant, ne? Also wie gebe ich der Sache Sinn? Wie wird aus einer Reihe von Ereignissen eine Geschichte?
Ja.
Also ich kann das gut nachempfinden. Ich finde es interessant, dass Sie das auch so empfinden. Mir geht es, wenn ich Texte lese, dass es eine Form des sich Verbindens ist oder des sich Vergewisserns. Ah, da ist jemand, der empfindet es ähnlich, ne? Das ist vielleicht auch so ein Treiber, diese Gespräche zu führen.
Es gibt aber auch, das finde ich auch verrückt, ich habe ja auch viele Freundinnen, die wesentlich jünger sind als ich, auch wesentlich älter, immer noch wesentlich älter, also so 90. Und die haben ein ganz anderes Leben gehabt. Die sind auch in einem anderen Land aufgewachsen. Und trotzdem gibt es diese Momente, in denen sie sich spiegeln können. Das finde ich verrückt, dass sowas passieren kann.
Ja, und sehr, sehr wichtig. Also ich war neulich auf einer Lesung einer Freundin, die aus dem Libanon kommt und natürlich eine völlig andere Biografie hat, aus ganz vielerlei Gründen. Aber Geschichten erzählte über dieses Verhältnis zum Vater und dieses Nicht-Dazugehören und so. Und ich dachte, das ist so wichtig, dass wir uns diese Geschichten erzählen, weil es gibt ja Dinge, wo wir einhaken können und sagen, aha, ich kenne nicht genau diese Geschichte. Aber es gibt so Punkte, wo ich mich einhaken kann und dann kann ich ein Stück mitgehen und deine Welt verstehen. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen. Kann ich sehr nachvollziehen.
Und ich finde das komischerweise auch tröstlich, dass ich gar nicht so individuell bin, sondern dass wir alle eine bestimmte Struktur haben. Nämlich wir haben alle Vater und Mutter und wir haben alle damit Probleme oder tröstliche Erfahrungen. Und das ist so eine... Mich entlastet das ganz oft, also einmal entlastet mich das Erzählen, weil das Erzählen natürlich wirklich den schlimmsten Katastrophen einen Sinn gibt. Und auf der anderen Seite entlastet mich das auch dieses Denken, du bist da nicht nur du bist nicht allein, sondern das hat eine bestimmte Struktur. Und wenn es eine Struktur hat, kann man es vielleicht ja auch mal ändern, wenn man die erkennt, ne?
Ja, ja. Plus, da kommen wir nachher ganz schnell dann in den Tanz, ne? Was ist die Gemeinsamkeit? Ja. Aber jetzt vielleicht noch einmal so ganz grundsätzlich. Man entscheidet ja im Vorwege, man macht ein Buch, konzeptioniert man so und so. Und dann passiert ja aber ganz vieles auch, was man gar nicht konzeptionieren kann, während man es schreibt.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge. Warum wollten Sie Ihre Biografie so erzählen anhand der Nachrichten und was hat Sie dann doch beim Machen überrascht?
Also anhand der Nachrichten wollte ich es gerne erzählen, weil ich gedacht habe, es ist ein verbindendes Element zu vielen Leuten, die in der Zeit dann auch schon gelebt haben oder die es dann über Erzählungen erfahren haben, also Kniefall Willy Brandt oder Kennedy, das war jetzt ein bisschen gewagt, Kennedy wird in Dallas erschossen. Das kann ich nicht so richtig wissen, aber ich glaube es zu wissen. Und was ich nicht weiß, das denke ich mir eben aus. So. Oder der Fall der Mauer zum Beispiel, ganz wichtig, oder 9/11, ganz wichtige Marker innerhalb eines jeden individuellen Lebens auch. Und da können andere Menschen, die ja auch genau wissen, wo sie an dem Tag waren, ist das ein Trigger für deren Erinnerungen auch? Und vielleicht auch sogar zum ersten Mal? Und dass sie anfangen, ihre persönliches Leben dann sich oder jemand anderen zu erzählen. Und ich glaube auch, dass die Geschichte, die wir, also jetzt meinen wir die soziale und politische Geschichte, dass die in uns genauso aufgehoben ist wie unsere eigenen kleineren, ich sag mal jetzt ruhig kleineren oder individuelleren Geschichten. Und dass wir auch so ein Gefäß sind, in dem sich auch der Kniefall von Willy Brandt abgelagert hat. Und vielleicht, und das hat auch mit dem Tanz zu tun, Sie glauben nicht, wie lange ich danach, wenn ich irgendwo in die Knie gegangen bin, und zwar mit beiden Knien gleichzeitig, so wie er das da gemacht hat, ganz gefährlich für Knie, wie oft ich an Willy Brandt gedacht habe. Obwohl ich vielleicht nur was vom Boden aufgehoben habe.
Naja, und das liegt halt in der Luft, ne? Also ich schreibe auch gerade unsere Familiengeschichte auf und habe dann das auch parallel immer geguckt, was ist denn passiert sozusagen im Land und sich dann klarzumachen, in dem Moment, als meine Mutter ging oder sich scheiden ließ, war eigentlich erst offiziell per Gesetz erlaubt worden, dass Frauen überhaupt arbeiten dürfen, ohne ihren Mann zu fragen. Ja, das muss man schon dazu sagen.
Das war uns nicht so klar, ne? Das
genau.
Dass das nicht selbstverständlich war, dass als Frau, dass wir arbeiten gehen durften.
Ja. Sie haben Sie total recht, das ist ein ganz schönes Bild, dass das praktisch geradezu embodied ist, ja, was um uns herum geschieht. Meine zweite Frage war, was hat Sie denn überrascht dann, als Sie es getan haben? Was ist passiert, womit Sie vielleicht trotz des klugen Konzeptes vorher gar nicht gerechnet hatten?
Also ich habe mich ja ganz oft überhaupt nicht an die normale Zeitachse von Jahr um Jahr, Silvester um Silvester, Jahrzehnt um Jahrzehnt gehalten, sondern ich bin gesprungen.
Naja, und ich meine, so ist ja auch das Leben. Also so wie ich es sehe, die Dinge passieren ja nicht linear, sie passieren ja ständig alle gleichzeitig. Mhm. Wir lieben und hassen gleichzeitig, wir sind wütend und freudig. Das Leben passiert an verschiedenen Orten auf der Welt gleichzeitig. Und das ist jetzt vielleicht der richtige Moment für den Übergang zum Tanz. Was ist denn da die Gemeinsamkeit bei diesen beiden Dingen? Tanzen und Schreiben, für Sie, in Ihren Augen, gibt's eine?
Ich glaube, es ist beides eine Form von Erzählen. Und selbst wenn es ein Repertoire ist wie beim klassischen Ballett und jede Bewegung einen Namen hat, ne, so ein Grand Jeté oder ein Saut de Chat oder Pas de Bourrée, und das auch auf den ersten Blick immer gleich aussieht, ist es trotzdem bei jeder Tänzerin, bei jedem Tänzer anders, weil jede Tänzerin, jeder Tänzer denkt oder hat einen anderen Ausstoß im Gehirn in dem Moment, wo er das macht. Und das, dann passiert das, was Sie auch sagen, dann ist dieser eine Moment, über dem lagert ein anderer und unter dem lagert nochmal ein anderer. Jeder Moment schichtet sich ja durch ganz viele Momente. Und sichtbar wird immer nur eine Sache, aber ich glaube, spürbar werden ganz viele andere Erzählstränge. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Erzählen bei mir, dass ich gucke, dass ich etwas sichtbar mache, was andere auch anschauen können, was mich nicht in den Zustand der Unvermittelbarkeit versetzt, wenn ich es erzähle oder wenn ich es aufschreibe. Und dass diesen Moment die anderen mit mir teilen können, weil er etwas auslöst. Also
ja, das ist dann vielleicht auch eine Aufforderung zum Tanz.
Eigentlich ja. Also, weil ich merke das so viele Leute würden so unheimlich gern tanzen. Das kann man ja auch im Kopf und das kann man ja auch mit dem, was man erzählt. Und da kann man das Tempo verschieben und man kann den Raum verändern und das kann eigentlich jeder.
Sie haben ja begonnen als Tänzerin, dann als Choreografin auch gearbeitet lange und dann hat es sich aber natürlich, oder was heißt natürlich, hat es sich in Ihrem Beruf verändert in der Lebensmitte. Was genau ist da geschehen? Wie ist dieser Übergang gewesen zum Schreiben?
Das wäre jetzt eine Anekdote. Wollen Sie die hören?
Her damit.
Ja, gut. Also das war 89, Oper Duisburg. Ich war noch nicht ganz 30, also auch nicht so ein tolles Alter für eine Tänzerin, wenn man mit 5 angefangen hat. Und das war eine Auftragsarbeit des Frauen in der Revolution. Und ich hatte ein Stück Charlotte Corday, Mörderin Marie. Und es ging um Frauen, die aus politischen Gründen morden. Und die Musik haben die einstürzenden Neubauten gemacht. Heikle Kombination. 10 Tänzerinnen, ein Schauspieler, eine Musikerin am Cello und dann die einstürzenden Neubauten. Und ich habe gedacht, das bricht mir das Genick. Und es war irgendwann die Musik, Neubauten, Punkmusik so laut, dass ich gedacht habe, das geht ja nicht. Wir sehen auf der Bühne alle aus, als würden wir, hätte uns jemand die Luft abgeschnürt, weil unser Atem nicht hörbar wird. Also habe ich angefangen, ganz kleine Texte zu schreiben für meine Tänzerinnen. Dann waren wir 20 Minuten vor der Aufführung und meine zweite Hauptrolle wird ohnmächtig vor Lampenfieber. Eine wunderschöne, winzig kleine Griechen und ich bin fast 1,80, Kleidergröße 40, vielleicht damals 38. Und die fällt in Ohnmacht, der Krankenwagen kommt und der Intendant sagt, Frau Kuckert, was machen wir? Wir sind ausverkauft. Und dann habe ich das Kleid angezogen, das habe ich hinten nicht zugekriegt. Meine Damen in der Garderobe haben mir irgendwas ins Gesicht geworfen, was wie Make-up aussehen sollte. Und ich bin auf die Bühne gesprungen, habe die Rolle getanzt. Es gab eine ganz leise Stelle, die einzige leise Stelle in dem ganzen Stück. Und ich tanze vorne an der Rampe und vorne sitzen zwei ältere Damen und die eine sagt zur anderen, hätte sie sich nicht die Beine rasieren können, tanzen tut sie ja schön. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie irrsinnig ausgestellt man im Scheinwerferlicht ist. Dann bin ich in die Garderobe, Vorstellung vorbei, ich bin in der Garderobe, schmink mich ab, knallroter Kopf, weil relativ untrainiert. Steht in der Garderobentür eine ältere Dame im Faltenrock und sagt, das war wunderschön. Und ich habe gesagt, ja, weil ich dachte, sie meint mein Tanzen. Dann sagte sie, das waren wunderschöne Texte. Wer hat denn die geschrieben? Dann habe ich gesagt, ich. Und dann hat sie gesagt, ja, wieso, Sie sind doch Tänzerin. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe aber auch Abitur. Und dann wurde sie etwas verlegen und irgendwie dachte ich, sie ist sehr seltsam, aber auch sehr zerbrechlich. Und dann sagt sie, mögen Sie morgen mit mir spazieren gehen? Ich bin die Leiterin vom S. Fischer Verlag. Ich würde gern morgen mit Ihnen spazieren gehen. Und ich dachte, ja, okay, die Frau hat ein Problem. Ich gehe mit ihr spazieren. Sie ist ja auch ganz nett. Ich gehe mit ihr spazieren. Am Ende des Spaziergangs bei einem Griechen bestellt sie eine Flasche Champagner, holt einen Vertrag raus und sagt, Judith, ich glaube, Sie können auch einen Roman schreiben. Mhm. Da bin ich jetzt sehr anders geworden. Da habe ich den Vertrag genommen, habe geguckt, wo der Vorschuss steht und habe beim Anblick des Vorschusses gesagt, klar kann ich einen Roman schreiben. Das würde mir heute nie mehr passieren, weil ich weiß, was ich mache, wenn ich einen Roman schreibe. Ne?
Ja,
und so
ja.
ist das gekommen. So ist der erste Roman entstanden.
Okay, aber dann ist ja meine Lesart, das war die Lebensmitte,
ja.
eine falsche, beziehungsweise für die Tänzerin ist es wahrscheinlich die Lebensmitte, ne?
Ja, so man sagt so plus minus 35. Es war ein bisschen früher. Ja, ja, es war bei mir ein bisschen früher. Ich habe dann aber parallel auch 10 Jahre lang noch dieses Tanzen gemacht und habe angefangen zu schreiben.
Aber es ist ja so, also ich meine, Sie haben ja, glaube ich, jetzt 2023 nochmal mit Skornell nochmal eine Inszenierung gemacht, aber irgendwann war es dann damit vorbei und das ist ja beim Tanz auch eine Altersfrage. Schätze ich mal, was hat sich geändert und was ist aber auch geblieben aus der Zeit des Tanzes?
Na, geändert hat sich sicherlich die Tendenz, so gut zu sein zu wollen wie die Leute im Zirkus. Also das haben wir uns eindeutig dann abgeschminkt, aber wir haben uns das dann laut und gemeinsam abgeschminkt, als wir diese Produktion Die Erde ist gewaltig schön, doch sicher ist sie nicht gemacht haben.
Und allein der Titel ist schon toll.
Ja, da kam zum ersten Mal auch das zusammen, was ich dann in dem Leben, in diesem Leben nach dem Tanz oder mit Tanz und Schreiben. Und da haben wir uns bei diesem Stück auch nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern eigentlich mit unseren aktuellen prekären Existenzen, also sowohl finanziell als auch mental.
Mhm.
Und da haben wir gemerkt, wenn wir das uns erzählt haben, was jetzt mit unserem Leben ist, an diesem Punkt, wo wir sind, also die jüngste 52, die älteste 76, da haben wir eigentlich gemerkt, dass die Haltung, die wir als Tänzerin gewonnen haben, und das ist eine Haltung, die man allein schon durch das Training und durch die Disziplin gewinnt, dass das uns Halt gibt im Leben, egal was passiert. Und dass das auch eine bestimmte Form von Humor gibt, wie wir mit uns und mit anderen umgehen. Und das fand ich total schön.
Ja, und ich kann mir denken, dass auch diese erzählende Distanz dann auch, also grundsätzlich natürlich hilft, aufs eigene Leben zu gucken, ne? Weil es ist eben nicht, ich bin mittendrin, sondern ich schaue drauf. Das ist, ja, kann ich mir gut vorstellen. Sie haben jetzt selber die prekäre Existenz angesprochen und das ist auch noch was mich interessiert. Also sowohl dieses Schreiben als auch Tanzen. Das sind ja keine Berufe, mit denen man sozusagen sagt, ah super, dann mache ich jetzt Jura und dann läuft's. Ne? Mhm. Hat sich Ihr Blick auf diese Tatsache geändert seit der Lebensmitte? Hat Ihnen das früher weniger, heute mehr Sorge bereitet? Hätten Sie es anders entschieden vielleicht?
Lebensmitte setzen wir jetzt mal so mit 40, ne?
40 bis 60.
40 bis 60, okay, gut. So. Also 120 werde ich nicht, aber okay, machen wir.
Gefühlte.
Genau, ja. Ja, das hat sich geändert. Ich bin ein Kind von Willy Brandt, ohne dass meine Familie irgendwie ein SPD-Parteibuch gehabt hätte. Mhm. Ich bin natürlich diese Generation, wo sehr sorglos auch Kinder, die nicht aus guten Verhältnissen kamen und nicht einen finanziellen Hintergrund hatten, die Chance hatten, ihr Milieu oder ihre Schicht auch zu verlassen. Das ist ja heute nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob ich ganz, ganz guten Gewissens einem Mädchen oder einer jungen Frau sagen würde, versuch's einfach mit dem Tanz, du bist jung genug. Wenn es nichts wird, ist passiert vielleicht was anderes. Diese Chuzpe oder diese Unbekümmertheit, die habe ich eigentlich nicht mehr. Für mich selbst ist es woanders, aber für die Leute, die jung sind und wo man bei jedem Rat auch eine Verantwortung übernimmt, sieht es anders aus. Also es war, glaube ich, eine einmalige Chance in der bundesrepublikanischen Geschichte, die da meine Generation hatte.
Diese soziale Durchlässigkeit und
extrem.
Die Unbekümmertheit.
Ja, ja.
Aber war Ihnen klar, dass Sie damit nicht reich werden? Also sowohl mit dem einen als mit dem anderen nicht? Und würden Sie heute sagen, würde ich wieder so machen? Das war es mir wert?
Also ich persönlich würde es wieder so machen, weil ich glaube, reich bin ich nicht geworden. Aber ich war auch nie richtig arm. Es hat immer gut geklappt, muss ich ehrlich sagen. Verdanke ich auch ein paar Leuten. Es ist eine andere Lebens- und Überlebensstrategie und die möchte ich nicht missen. Ich möchte kein 8-Stunden-Tag und darauf warten, dass ich in Urlaub fahren kann. Also ich habe das gern. Ich habe das, dass sich Leben und Arbeit so miteinander vermischen, dass sie einander befruchten. Ich habe das, ist eigentlich ein Credo.
Mhm. Wie war das mit den anderen Frauen, die dann nochmal bei Skoronellen mitgetanzt haben? Ging denen das auch so oder hätten die das gern anders entschieden ab einem gewissen Alter? Haben die da anders drauf geschaut?
Die sind ja auch alle plus minus meine Generation, die vielleicht bis auf eine, die aber ein tragisches Schicksal hatte, da ist der Mann sehr früh gestorben. Sie kommt aus Italien und hat großes Talent, Sprachen zu lernen. Also die lernt mit links Russisch und dann auch die nächste Sprache und die nächste Sprache. Das wäre eine Alternative in ihrem Leben gewesen und hätte vielleicht für das Kind, mit dem sie dann alleine zurückblieb, eine gesichertere Existenz bedeutet. Alle anderen, glaube ich, würden es wieder genauso machen.
Wir sind ja gekommen von diesem, was macht das Umfeld mit uns? Ne? Sie haben gesagt, dass Sie glauben, dass Ihre berufliche Entscheidung auch mit dieser Idee zusammenhängt. Ach, das wird schon klappen, egal woher ich komme. Und wir fingen damit an, wie beeinflusst eigentlich die politische Lage uns und wie weit ist sie in unsere Körper sozusagen vielleicht sogar übergegangen, die Dinge, die wir mitbekommen haben. Was folgt daraus für Sie, wenn das so ist? Was kann man damit machen? Also zum Beispiel in der jetzigen Lage, wenn man sich darüber klar ist, das macht was mit mir, was um mich herum geschieht. Mhm. Was folgt daraus?
Früher gab es mal dieses Zellenbilden, also dass man im Grunde so eine, keine Solidarität, die auf einem Banner steht, sondern eine ganz andere innere Solidarität entwickelt und ein anderes Verständnis und ein anderes Zuhören, was im Grunde auch so einen politischen Raum verändern kann. Da bin ich eigentlich von überzeugt.
Ja, und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir sprachen, ne? Mit dem, dass sich verbinden über Geschichten.
Unbedingt, ja. Ja.
Gibt es etwas, was Sie gern gewusst hätten als Frau in der Lebensmitte, sagen wir jetzt mal irgendwas da bei Ihnen dann zwischen 30 und 50 oder was Sie gerne früher gewusst hätten?
Das ist jetzt relativ persönlich, aber das habe ich auch jetzt bei ganz vielen Frauen in meinem Alter gehört. Ich hätte gerne wie ich gewirkt habe mit 20, 25, ich hätte das gerne besser einschätzen können. Das habe ich überhaupt nicht einschätzen können. Das war so wie so ein unbewusstes Dasein. Ich war auch nicht, wie soll ich das sagen, ich nicht besonders viel zurechtgemacht. Aber es gibt ja eine bestimmte Wirkung, die man in diesem Alter hat, weil man ja auch diesen Schmelz noch hat. Und diesen Schmelz habe ich eigentlich immer so ein bisschen arg verleugnet. Und wenn ich jetzt Fotos sehe oder es gibt auch ein paar Videoaufnahmen, dann gucke ich das an und dann sehe ich dieser Trotz, der in der Haltung ist. Zum Beispiel bei meiner ersten öffentlichen Lesung in Klagenfurt. Diesen Trotz, den ich da habe, den hätte ich ein bisschen mehr ausbauen können noch. Und das habe ich aber nicht gemacht, weil niemand den irgendwie bestätigt hat oder niemand gesagt hat, du, das ist aber nicht schlecht. Immer schön Nein sagen, das bringt einen auch weiter.
Okay, also so ein bisschen mehr Wehrhaftigkeit.
Ja, vielleicht.
Für die eigene Sache?
Vielleicht. Und nicht so, das ist natürlich auch eine Tänzerinnengeschichte, nicht so sehr immer gefallen wollen und nicht so sehr immer funktionieren wollen. Das war manchmal dann wirklich auch eine Überforderung in meinem Leben.
Mhm. Ja, und ich glaube, auch da können viele einhaken. Ich kenne nicht viele, die sagen, sie wollen wirklich jünger sein. Also es gibt viele, die so sagen, ach schade, ich hätte gern noch einen Körper, der nicht dauernd wehtut oder sofort einen Histaminschock kriegt, wenn ich ein Glas Rotwein trinke. Aber in diese Unwissenheit zurück möchte eigentlich keiner.
Nein, bloß nicht. Ja. Ich weiß nur nicht, wie man das anstellen soll. Also vielleicht müsste man, das ist aber nicht so mein Job, das kann ich nicht. Aber vielleicht früher gab es immer solche Ratgeberbücher für Mädchen in meiner Generation, wie man das macht und dass man keine Strickstrümpfe mit Zopfmuster tragen soll, wenn man zu dicke Waden hat. Das hatte ich natürlich vom Ballett. Und lauter so ein Quatsch, also worauf man alles achten soll. Und hier eine Quarkmaske und da Rosmarintee ins Haar und so. Es könnte ja auch mal so ein Buch geben, das gibt's aber jetzt mittlerweile für Mädchen extrem, ne? Nur böse Mädchen kommen in den Himmel, ne? Aber da könnte man, glaube ich, noch viel mehr machen. Aber da würde ich meine Energie doch ein bisschen für was anderes verschwenden, ne?
Ja, genau. Beziehungsweise, das ist ja das, was wir sozusagen mit diesem Podcast wollen. Uns hören ja auch viele Frauen, die viel jünger sind. Mhm. Also die eben noch nicht so richtig in meiner definierten Lebensmitte sind. Und ich glaube und hoffe, es stößt eine Tür auf zu einem Raum, von dem man denkt, er ist gar nicht da.
Ja.
Nämlich das Leben nach 55.
Ja, aber das haben, so. Also Sie sind ja ein ganzes Stück jünger als ich, aber das haben wir doch immer gedacht. Mit 40 ist das Leben dann vorbei, ne? Also das habe ich nicht nur als Tänzerin gedacht, sondern auch als Frau.
Ja. Absolut.
Nee, ist es nicht. Ist überhaupt nicht. Und das war übrigens auch so ein Motto, was uns, also diese Tänzerin damals vor 2 Jahren wieder zusammengebracht hat. Da habe ich nämlich an alle geschrieben, ich würde gern mit euch zusammen darüber nachdenken und daraus vielleicht auch wieder Improvisationen entwickeln unter dem Motto, wie man es schaffen kann, dass man gern lebt bis zum Schluss. Und ich glaube, das geht.
Das glaube ich auch.
Vielleicht geht's nicht allein. Muss ich 2, 3 suchen, die ähnlicher Meinung sind. Vielleicht werden es dann auch 20, 30.
Ne? Naja, und sich Inspiration holen, ne? Durch diese Geschichten, die man sich erzählt. Also ich kann jedenfalls, habe ich jetzt auch schon mehrfach im Podcast gesagt, die Interviews, die ich hier führe, die haben für mich den Raum aufgestoßen.
Ja, und da genau dass dann da nicht vorbei ist, da ist ja auch wirklich ein politisches Potenzial, was man früher vielleicht hatte mit den Frauen, die besonders klug waren, weil sie Lebenserfahrung hatten und die auch noch formulieren konnten. Ne? Und ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht alle im Bundestag gehen, aber so ein Nachmittag kann ja auch mal eine Bundestagsatmosphäre haben.
Hm? Ja, genau. Ja, Freundschaft mehr als nur Kaffeekränzchen sozusagen.
Ja, genau, bitte.
Das ist ja das, wofür, das muss ich dann hier ganz doll werben. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Reihenfolge wir senden, aber das wirklich tolle Buch von Franziska Schutzbach. Ich weiß nicht, kennen Sie das, die Revolution der Verbundenheit?
Nee.
Das handelt genau davon, von diesen Zellenbilden unter Frauen.
Genau.
Und ja, das versuchen wir hier auch. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Kuckert.
Das ist völlig in Ordnung. Und ich bin sehr erleichtert, dass ich das technisch alles hingekriegt habe.
Ja, hier geht nochmal ein Dank raus an Dennis Krüger. Das muss auch nochmal ganz deutlich gesagt werden, weil mit dem arbeite ich seit 7 Jahren zusammen. Der macht immer die Technik bei uns. Er sei an dieser Stelle nochmal ausdrücklich gegrüßt und gelobt. Und euch danke ich auch da draußen fürs Dranbleiben, fürs Zuhören. Schreibt uns gern weiterhin nette Mails und Themenwünsche an podcast@brigitte.de und schaut in die Shownotes. Dort findet ihr nicht nur Informationen zu Judith Kuckert und ihren Büchern, sondern, ich sag's gern dazu, auch die Angebote der Brigitte rund um die Lebensmitte, inklusive der Rabattcodes nur für Menu an mich Hörerinnen. Vielen Dank, Frau Kuckert, fürs Hiersein.
Sehr gern.
Und euch da draußen viele Grüße aus der Lebensmitte, bis wir uns wieder hören. Nächste Woche ist Diana wieder dran.